Im Jahr 1843 sitzt der 27-jährige Raubmörder Carsten Heinrich Hinz im nordfriesischen Tönning im Gefängnis. Nach langem Zögern und Leugnen hat er seine Tat endlich gestanden. Das Urteil liegt noch nicht vor, aber er hat kaum eine Chance, der Todesstrafe zu entrinnen. Hinz nutzt die verbleibende Zeit, um seine Lebensgeschichte niederzuschreiben. Auf Anregung des Pfarrers berichtet er von seiner entbehrungsreichen Jugend, einer rasanten kriminellen Karriere und von den Zuständen, die seinerzeit in den Strafanstalten des Herzogtums Schleswig herrschten. Und natürlich schreibt Hinz auch von den blutigen Ereignissen einer Oktobernacht, mit denen sein Weg zum Schafott begann. Ihr hört? Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 7. Die Hochschule für Verbrecher.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut, True Crime trifft Geschichte. Wie immer befassen wir uns in diesem Podcast mit einem historischen Kriminalfall, der uns heute in die 1840er Jahre und in den hohen Norden führen wird. So geografisch bewegen wir uns in einer Gegend, die heute ein Teil der Bundesrepublik ist, aber damals politisch zu Dänemark gehört hat. In der heutigen Folge wird die Biografie des Täters stark im Vordergrund stehen und außerdem auch das ganz außergewöhnliche Büchlein, in dem diese Lebensgeschichte, diese Biografie nachzulesen ist. Und bevor wir in unsere Geschichte einsteigen, noch kurz die üblichen Hinweise. Ihr findet bei den Shownotes, das bedeutet unter dieser Folge, alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr davon regen Gebrauch macht. Außerdem ist es für dieses Podcast-Projekt sehr hilfreich, wenn ihr uns in den sozialen Medien folgt, wenn ihr dort liked, teilt und uns weiterempfehlt. Wenn euer Geldbeutel es zulässt, könnt ihr auch einen Groschen in den digitalen Hut werfen und uns finanziell unterstützen. Auch dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Wie immer haben wir euch zudem auch noch ein Dokument zum Download hinterlegt, in dem ihr alle Quellen findet, mit denen wir bei dieser Folge gearbeitet haben. Dann noch die übliche Inhaltswarnung. Ganz ohne Gewaltdarstellungen kommen wir auch heute wieder nicht aus, aber ich werde da nicht auf Details eingehen, die nichts zur Sache tun. Außerdem spielt in dieser Folge auch das Thema Alkoholismus eine Rolle. Achtet da bitte einfach auf eure persönlichen Grenzen und passt auf euch auf. Jetzt aber endlich zu unserer heutigen Geschichte, bei der ich ziemlich weit hinten anfange. Im Jahr 1843 saß der 27-jährige Carsten Heinrich Hinz im nordfriesischen Städtchen Tönning wegen des Vorwurfs des Raubmordes in Untersuchungshaft. Trotz einer erdrückenden Beweislast hatte Hinz seine Tat fast 2 Jahre lang geleugnet, sich dann aber endlich zu einem Geständnis durchgerungen. Damit drohte ihm mit einiger Sicherheit die Todesstrafe, die aber noch nicht ausgesprochen war. Vor und nach seinem Geständnis wurde Carsten Hinz durch einen evangelischen Geistlichen seelsorgerisch betreut, nämlich durch den örtlichen Stadtpfarrer Gustav Schumacher. Und dieser Pfarrer Schumacher, das war durchaus ein umtriebiger Mann, der sich auch literarisch und politisch betätigte. Dazu müssen wir ganz kurz in die politische Situation des Herzogtums Schleswig schauen, in dem sich der ganze Fall heute abspielt. Das Herzogtum gehörte seit dem 16. Jahrhundert faktisch zu Dänemark und der jeweilige dänische König war immer auch Herzog von Schleswig. Im Herzogtum lebten Dänen, Deutschen und noch eine Minderheit der Friesen. Im 19. Jahrhundert entstanden dort, wie an vielen anderen Orten, nationale Bewegungen, also Deutsche, die sich eine stärkere Bindung an die deutschen Staaten wünschten und Dänen, die logischerweise zu Dänemark hielten. Und innerhalb dieses Konflikts meldete sich auch unser Pfarrer Schumacher zu Wort, indem er 1837 einen Roman veröffentlichte, unter dem, wie ich persönlich finde, sehr schönen Titel »Gorm, der grausame König von Dänemark«. Und dieses Buch setzt sich mit einem dänischen König aus dem 10. Jahrhundert auseinander. Aber der Titel lässt es vielleicht schon erahnen, hier geht es auch vor allem um eine politische Botschaft. Und der Autor nimmt darin eine pro-deutsche Position ein. Aber zurück ins Gefängnis von Tönning. Nachdem unser Carsten Hinz den Mord gestanden hatte, ermutigte ihn sein Seelsorger, also Schumacher, doch seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Und genau das hat der dann auch getan. Ein Jahr später, Hinz war inzwischen nicht mehr am Leben, veröffentlichte der Pfarrer diese kurze Autobiografie unter dem Titel »Das Leben, das Verbrechen und die Bekehrung des Mörders Carsten Hinz« von ihm selber aufrichtig erzählt. Und an diesem Buch oder eher Büchlein werden wir uns heute entlanghangeln. Auch die meisten Quellenzitate, die ihr in dieser Folge hören werdet, stammen aus diesem Buch. Und ihr könnt es auch komplett lesen, denn im Infopaper findet ihr einen Link zu einem Digitalisat, also ihr könnt es online einfach komplett lesen. Bevor wir reinsehen in dieses Buch, ist aber tatsächlich heute noch ein bisschen Quellenkritik nötig. Beginnend mit der Frage, warum macht der Pfarrer Schumacher das denn überhaupt? Und netterweise gibt er uns im Vorwort selbst die Antwort. Er nennt drei Gründe für die Veröffentlichung dieses Buches. Erstens, Carsten Hinz selbst habe sich die Veröffentlichung gewünscht, um damit auf andere sozusagen strauchelnde Menschen, also Sünderinnen und Sünder, einzuwirken. Einerseits soll sein Schicksal da als Mahnung wirken, andererseits dient sein Geständnis und sein gleichzeitiges Bekenntnis zum Christentum als so eine Art nachahmenswertes Beispiel für die Rückkehr auf den richtigen Weg. Zweitens, Schumacher begreift das Buch auch als eine Art Ratgeber für andere Geistliche, die Strafgefangene oder eben auch Todeskandidaten zu betreuen haben. Er scheint also ziemlich überzeugt zu sein, dass er die Sache ganz gut gemacht hat. Und drittens, der Text setzt sich kritisch mit den Zuständen in Strafanstalten auseinander, die darin als, Zitat, Hochschule für Verbrecher bezeichnet werden. Auch mit diesem Buch agierte Gustav Schumacher demnach politisch, indem er die Methoden des Strafvollzugs kritisierte. Und dieser letzte Punkt, also die Strafanstalten, werden uns in dieser Podcast-Folge natürlich am meisten beschäftigen. Das Buch kann grob in zwei Bereiche eingeteilt werden. Zum einen die Lebensgeschichte des Carsten Hinz, zum anderen ein Vorwort, ein Schlusskapitel und etliche sehr ausführliche Fußnoten von Pfarrer Schumacher. Und auch die Lebensbeschreibung ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Wie wir gleich hören werden, ließ die schulische Ausbildung des Carsten Hinz sehr zu wünschen übrig. Er war also sicher nicht in der Lage, einen strukturierten und druckreifen Text zu verfassen. Pfarrer Schumacher schreibt auch selbst, dass er den Text lektoriert und bearbeitet hat, wenn auch mit dem Ziel, das Original möglichst wenig zu verfälschen. Er räumt allerdings auch selbst ein, dass ihm das womöglich nicht immer und an jeder Stelle gelungen ist. Auf der anderen Seite ist dann unser eigentlicher Autor, also Carsten Hinz, dessen extreme Situation man mit einkalkulieren muss. Er schreibt viel über sein religiöses Empfinden und wir werden ein paar Stellen anschauen, in denen das besonders zum Tragen kommt. Dabei darf man nicht vergessen, dass er, während er schrieb, seinen eigenen Tod vor Augen hatte. Logischerweise betrachtete er seine Lebensgeschichte vom Ende her, weil er ja wusste, wohin ihn sein Lebenswandel und seine Entscheidungen geführt hatten. Und natürlich orientierte sich der Text, zumindest unterbewusst, an den Erwartungen des Pfarrers, der ihn ja dazu ermutigt hatte und übrigens vermutlich auch der freundlichste Mensch war, der ihn in seinem Gefängnis besuchte. Nach dieser langen, aber nötigen Einführung und Einordnung also endlich zum Kern der Sache, nämlich zum Lebenslauf des Raubmörders Carsten Hinz. Ich will nach der Wahrheit erzählen, wie ich von Anfang bis auf diesen Tag mein Leben in der Welt zugebracht habe. Mit diesem Satz beginnt die Autobiografie. Und ironischerweise gibt es dann gleich im zweiten Satz einen kleinen Widerspruch, denn Hinz fährt fort, dass er am 28. August 1815 zur Welt gekommen sei. Im Kirchenbuch ist aber der 27. August eingetragen. Sein Nachname wird dort übrigens Hens geschrieben, also H-E-N-S. Aber an solchen Kleinigkeiten müssen wir uns jetzt nicht aufhalten. Der Geburtsort war das Dorf Witzwort, heute im Landkreis Nordfriesland gelegen. Die Eltern hießen Johann und Anna Hinz und verdienten ihren Lebensunterhalt als Tagelöhner. Sie arbeiteten also bei reicheren Bauern in ihrer Gegend. Daneben hatten sie selbst eine geringfügige Landwirtschaft. Carsten war das mittlere von 5 Kindern. Wie seine Geschwister musste er schon früh mitarbeiten und ab seinem 9. Lebensjahr die Schafe hüten. Aus Langeweile, so schreibt er jedenfalls selbst, beging er in dieser Zeit die ersten kleinen Diebstähle. Der Vater bestrafte ihn mit Schlägen, wenn er erwischt wurde, und das entspricht letztlich einfach der gewöhnlichen Erziehung in dieser Zeit und übrigens auch einer berüchtigten Textstelle im Alten Testament. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Und auf genau diese Stelle bezieht sich Carsten Hinz in seinem eigenen Bericht, da heißt es nämlich: Mein Vater hatte mich lieb, darum züchtigte er. Und sein ist die Schuld nicht, wenn die Rute der Zucht das Böse aus meinem Herzen nicht hat austreiben können. Die örtliche Schule besuchte Carsten Hinz so gut wie gar nicht. Dass Kinder aus ärmeren Familien nicht oder nur unregelmäßig zur Schule gingen, kam im 19. Jahrhundert durchaus häufiger vor, weil einfach die Arbeitskraft der Kinder benötigt wurde, um den Lebensunterhalt der Familie zu erwirtschaften. Im Fall von Carsten Hinz kam aber hinzu, dass er an einer Hautkrankheit an seiner Kopfhaut litt, die als ansteckend galt, mit der er also nicht zur Schule gehen durfte. Seine Mutter versuchte wohl, ihm in den Wintermonaten etwas lesen, schreiben und ein paar Gebete beizubringen. Erst als er etwa 14 Jahre alt war, pochte der Pfarrer des Ortes darauf, ihn endlich medizinisch zu behandeln und dann in die Schule zu schicken. Und die verordnete Therapie gegen die Hautkrankheit gestaltete sich ausgesprochen schmerzhaft. Sein Kopf wurde mit erhitztem Pech bestrichen, das nach dem Abkühlen dann abgezogen wurde und ihm sämtliche Kopfhaare ausriss. Ganz auskuriert und quasi einschulbar war Carsten Hinz mit etwa 15 Jahren, also in einem Alter, in dem andere Kinder die Schule schon wieder verlassen hatten. Der Pfarrer bestand aber darauf, dass er vor seiner Konfirmation zumindest für einige Zeit zur Schule gehen müsse. Also wurde der Teenager ein paar Wochen lang unter 7- oder 8-jährige Schulkinder gesetzt. Schließlich konnte er dann 1831 mit knapp 16 Jahren konfirmiert werden, obwohl er, nach eigenen Angaben, keinen blassen Schimmer von der christlichen Religion hatte. Die Konfirmation stellte in evangelisch geprägten Regionen einen wichtigen Wendepunkt im Leben dar. Das war quasi ein Zwischenschritt auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen. Für viele Jugendliche endete damit die Schulzeit und sie mussten ihr Elternhaus verlassen, um einen Dienst als Magd oder als Knecht anzunehmen oder um eine Handwerkslehre zu beginnen. Und so war es im Grunde auch bei Carsten Hinz. Seine Eltern schickten ihn auf einen Bauernhof im benachbarten Osterhever, wo er sich aber schwer tat. Er habe, schreibt er, in der Kindheit ja nicht viel mehr als das Schafehüten gelernt und verstand offenbar nicht viel von anderen landwirtschaftlichen Arbeiten. Besonders motiviert war er wohl auch nicht, dafür aber ziemlich aufmüpfig gegen seinen Dienstherren und gegen die älteren Knechte. Als dann nach wenigen Wochen seine Hautkrankheit wieder auftrat, wurde er entlassen und zurück nach Hause geschickt. Und dort war er dann letztlich erstmal arbeitslos. Und an der Stelle hören wir jetzt zum ersten Mal in die Originalquelle rein, die ich übrigens ein ganz klein bisschen behutsam bearbeitet habe. Ja, und wir hören, wie Carsten Hinz diese Zeit im Nachhinein beschrieben hat.
Müßiggang, sagt man, ist des Teufels Ruhebank. Bald bestahl ich die Gärten der Nachbarn oder misshandelte im Hause meine jüngeren Geschwister. Bald stellte ich den Mädchen im Dorfe nach oder suchte Händel mit den Knaben. Auch fing ich an, ins Wirtshaus zu gehen, um mit den Knechten Branntwein zu trinken und Karten zu spielen, wozu ich den Eltern die Schillinge wegstahl. Es war kein Tanzgelage in der Umgegend, wo ich mich nicht einfand, und kein Bubenstreich ward ausgeführt, wo ich nicht dabei war.
Ja, und dieses liederliche Leben, das er hier beschrieben hat, hielt etwa 2 Jahre lang an. Bestrafungen durch seinen Vater fürchtete er nicht mehr, da er ihm mittlerweile auch einfach körperlich überlegen war und weil sich seine Mutter in Konflikten meist eher auf seine Seite stellte. Schließlich mit 18 Jahren trat Hinz wieder eine Stelle als Knecht an, diesmal in Oldenswort, ohne aber viel an seinem Verhalten zu ändern. Entsprechend dauerte es dann auch wieder nur 6 Monate, bis er entlassen wurde, und neue Arbeit fand er danach in Drage. In seinem Bericht beteuert Hinz, dass er sich dort sehr ernsthaft bemühte, sich zu bessern und seinen Dienstherrn zufriedenzustellen. In den ersten Wochen klappte das auch, dann aber brachen die alten Verhaltensmuster durch. Oder wie er es selbst schreibt, das Wollen hatte ich, aber das Vollbringen des Guten fehlte mir. Auch diese Stellung war demnach nicht von Dauer, der nächste Rauswurf folgte bald. Carsten Hinz lebte jetzt wieder einige Zeit bei den Eltern, arbeitete gelegentlich gegen Taglohn und hing weiter und vermehrt an der Flasche. In alkoholisiertem Zustand brach er eine Schlägerei vom Zaun, wegen der er die erste Bekanntschaft mit dem Gefängnis machte und 2 Tage bei Wasser und Brot einsaß. 1837, er war jetzt 21 Jahre alt, scheiterte noch ein weiterer Versuch, in geregelte Arbeit zu kommen. Der Dienstherr in Kotzenbühl setzte ihn nach kurzer Zeit wieder auf die Straße. Schaut euch gerne mal die Orte, in denen Hinz gearbeitet hat, auf einer Karte an, dann seht ihr, dass sich das Ganze in einem relativ kleinen und übrigens auch dünn besiedelten Gebiet abspielte. Alles im Bereich der Halbinsel Eiderstedt. Und es ist alles so im Umkreis von 15 Kilometern um Witzwort herum. Und dadurch wundert es dann nicht, dass Carsten langsam echte Probleme bekam, eine neue Stelle zu finden, weil ihm sein schlechter Ruf vorauseilte. Er war also wieder arbeitslos, ging nach Tönning und brachte sein letztes bisschen Geld in einem Bordell durch. Danach fehlte ihm dann jede weitere Perspektive. In seinem Bericht vergleicht er sich mit dem verlorenen Sohn aus dem Lukas-Evangelium und kommt rückblickend zu dem Schluss, dass es natürlich klüger gewesen wäre, in seiner Not zu den Eltern zurückzukehren. Er entschied sich diesmal aber anders. Obdachlos, ohne Geld und von Hunger geplagt, beging er sein erstes, schwereres Verbrechen. Carsten Hinz kehrte zum Hof seines letzten Dienstherrn in Kotzenbühl zurück. Er hatte sich für dieses Objekt entschieden, weil er sich dort einfach auskannte. Mit einem Brett als Kletterhilfe stieg er in das Wohnhaus ein und drang in die Speisekammer vor, um sich an Brot und Butter satt zu essen und auch noch einige andere Lebensmittel mitgehen zu lassen. Anschließend schlich er in die Schlafkammer der Knechte, wo es ihm gelang, ein paar wenige Wertgegenstände aus ihren Kleidern zu stehlen, ohne seine Ex-Kollegen aufzuwecken. Das war ein Messer, ein silberbeschlagener Pfeifenkopf und einige Münzen. Im Stall nahm er noch 2 Steigbügel und Zaumzeug für ein Pferd mit und schließlich stahl er sich noch ein Pferd von der Weide, auf dessen Rücken er die Flucht antrat. Und dabei passierte ihm dann etwas Merkwürdiges.
Ich war nicht weit geritten, als das Pferd plötzlich sich unter mir bäumte, sodass ich beinahe abgefallen wäre. Dann fing es an zu zittern und rückwärts zu gehen. Ich konnte es nicht von der Stelle bringen und stieg ab, um zu untersuchen, wovor es sich scheute, aber ich vermochte nicht zu entdecken. Ich versuchte, das Pferd an der Stelle vorüberzuziehen und schlug und misshandelte es schrecklich, aber alles vergeblich. Da kam mich ein Grauen und eine große Furcht an, ohne dass ich recht begriff, wovor. Nun aber kann ich es wohl begreifen, was da gewesen ist.
Ja, und ihr ahnt oder begreift es vielleicht auch, Gott selbst, so glaubte Hinz im Nachhinein, hat sich ihm da in den Weg gestellt, um ihn von seinen bösen Wegen abzubringen. Die Episode mit dem Pferd ist ein ziemlich anschauliches Beispiel von mehreren. In der Rückschau, das Schafott vor Augen, glaubt Carsten Hinz in verschiedenen Situationen seines Lebens den Fingerzeig des Allmächtigen zu erkennen, den er damals aber nicht verstanden oder nicht beachtet hat. Der Geläuterte schaut also sozusagen auf die Ignoranz seines früheren sündigen Ichs zurück. Aber bis zu dieser Läuterung ist es noch ein ziemlich langer Weg. Das Pferd gab schließlich doch nach und Carsten Hinz ritt nach Friedrichsstadt, wo er seine geringe Beute, also den Pfeifenkopf und so weiter, an einen jüdischen Kramhändler verkaufen wollte. Der war aber nur bereit, die Sachen sozusagen in Kommission zu nehmen und ihn erst auszuzahlen, wenn er sie selbst wiederum weiterverkauft hatte. Hinz stimmte trotzdem zu, sah das Geld aber wohl nie. Die paar Münzen aus dem Einbruch vertrank er, bevor er dann weiterreiste. Unterwegs begegnete er einem Mann, der ihn nach diesem Pferd fragte, und Hinz gab an, dass das Tier seinem Besitzer entlaufen sei und er es zurückbringen wolle. Der Fremde wusste aber, dass es in Kotzenbühl gestohlen worden war und dass man nach einem gewissen Carsten Hinz fahnde. Ja, und Hinz war natürlich nicht dumm, er ließ sich entsprechend nicht anmerken, dass er das selbst war, nachdem da gesucht wurde. Er übergab dem Mann aber das Pferd mit der Bitte, es dem Besitzer doch zurückzubringen. Kurz gesagt, ein paar Tage nach dem Einbruch stand er wieder so mittellos da wie zuvor. Er ging für ein paar Tage zu seinen Eltern und von dort weiter nach Tönning, wo er sich nach kurzem Zögern mehr oder minder selbst stellte. Allerdings leugnete er den Einbruch in Kotzenbühl, bis ihm der Polizeidiener Prügel androhte. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn dieses Vorgehen war damals schon illegal. Also es gab durchaus noch körperliche Züchtigungen als offizielle Strafe, aber Folter im Sinne einer Geständniserpressung durch Schmerzen war nicht mehr erlaubt. Nur blöderweise war Carsten Hinz halt weder Jurist noch ein justizerfahrener Verbrecher, also wusste er das einfach nicht und gab den Einbruch zu. Damit beginnt sein eigentlicher Weg durch die Strafanstalten, also die Hochschulen für Verbrecher, die sein späterer Seelsorger und Herausgeber, also unser Pfarrer Gustav Schumacher, mit dem Büchlein anprangern will. In einer seiner Fußnoten fasste der Pfarrer seine Sichtweise auf den Strafvollzug seiner Zeit ziemlich pointiert zusammen. Verbrecher werden nicht geboren, sondern gemacht. Gemacht zuerst durch unglückliche Verhältnisse, danach aber durch diejenigen Einrichtungen der bürgerlichen Gesellschaft, welche uns gegen Verbrecher zu schützen bestimmt sind. Also schauen wir genauer auf die Hafterfahrungen von Carsten Hinz. In Tönning wurde er zunächst im sogenannten Stockhaus inhaftiert. Das war einerseits eine Strafanstalt für geringere Vergehen, aber eben auch ein Untersuchungsgefängnis. Carsten Hinz sollte da eben auch nur bis zum Abschluss seines Prozesses untergebracht werden. Und im Stockhaus von Tönning scheint es damals ziemlich hoch hergegangen zu sein. Hinz beschreibt, dass er und seine Mitgefangenen sich im Haus relativ frei bewegen konnten. Der Aufseher, der mit seiner Frau im Haus lebte, soll ein leidenschaftlicher Verehrer des Branntweins gewesen sein. Er und die Häftlinge hielten dort wohl regelrechte Saufgelage ab, zu denen manchmal auch noch ehemalige Gefangene des Stockhauses eingeladen wurden. Hinz schreibt, man habe ihn nach solchen Abenden manchmal ins Bett tragen müssen. Zu seiner Zeit war auch mindestens eine junge Frau dort inhaftiert und ihm wurde ein sexuelles Verhältnis mit ihr unterstellt. Er stritt das in seinem Bericht zwar kategorisch ab, aber es zeigt doch, dass in diesem Gefängnis sogar geschlechtliche Beziehungen im Rahmen des Möglichen und des Vorstellbaren lagen. Und bei dem ganzen Rumgesaufe blieben natürlich auch gewalttätige Auseinandersetzungen nicht aus. Gleich mehrfach war Hinz in Prügeleien und zwar mit seinem Aufseher verwickelt, nach denen er dann angekettet oder bei einer Gelegenheit auch mit Stockschlägen bestraft wurde. Bemerkenswert ist auch ein Besuch seiner Mutter, die er um Geld bat, das dann sofort in Branntwein investiert und mit dem Aufseher zusammen vertrunken wurde. Und im Grunde erkaufte die arme Frau damit eine humanere Behandlung ihres Sohnes, der sich danach dann auch wirklich besser mit seinem Aufseher verstand. Im November 1837 erging dann das Urteil gegen Carsten Hinz. 1,5 Jahre Zuchthaus. Allerdings konnte er die Strafe nicht gleich antreten, weil seine Hautkrankheit am Kopf wieder durchkam, sodass man ihn im Zuchthaus nicht haben wollte. Also blieb er noch eine Zeit lang im Stockhaus und in dieser letzten Phase seines Aufenthalts kam es dann zu einer besonderen religiösen Erfahrung. Es wurde nämlich ein neuer Häftling namens Rußmann eingeliefert, der sich nicht an den Alkoholexzessen beteiligte, sondern lieber in der Bibel und in seinem Gesangbuch las oder daraus auch vorlas. Und nach anfänglichen Spötteleien über diesen frommen Mann nahm auch Hinz diese Tröstungen und Lehren der Religion an und bemühte sich zumindest, sein Verhalten zu verbessern. Er schreibt in seinem Bericht darüber: Es will mir sonderbar vorkommen, dass Rußmann als ein gefangener Verbrecher der einzige Mensch war, der mir während der Zeit meiner Gefangenschaft ein Wort von Gott vorgesprochen und mich zur Besserung ermahnt hat. Und das ist natürlich doppelt spannend, denn einerseits geht es dabei um die Rolle, die Hinz mittlerweile, also beim Verfassen seiner Lebensgeschichte, selbst eingenommen hat. Er sitzt ja jetzt selbst als Mörder im Gefängnis und will mit seinem Text andere strauchende Menschen zum Glauben ermutigen. Und andererseits streicht er damit auch die Wirksamkeit und Wichtigkeit der Seelsorge bei Strafgefangenen heraus. Im Grunde ist es damit auch ein Loblied auf die Arbeit, die sein eigener Seelsorger, also unser Pfarrer Schumacher, leistet. Wie dem auch sei, die Sache mit der Frömmigkeit hielt nicht lange an. Erst kam Rußmann aus dem Stockhaus und dann am 9. April 1838 wurde Carsten Hinz in das Zuchthaus in Glückstadt eingeliefert. Im Laufe seiner Haftzeit wurde er dort verschiedenen Arbeitsbereichen zugeordnet. Anfangs war er in einer Abteilung, in der Garn gesponnen und dann auch verwebt wurde. Und dann kam er in die Anstaltswäscherei, was mit größeren Brotrationen und gewissen Freiheiten einherging. Manchmal durfte er in dieser Zeit sogar kleine Besorgungen in der Stadt erledigen und er nutzte den Ausgang hier und da für ein Gläschen Branntwein. Schließlich landete er sogar in der Anstaltsküche, was in Sachen Verpflegung natürlich der Jackpot war. Das Stichwort Hochschule für Verbrecher ist ja jetzt schon mehrfach gefallen und Carsten Hinz erinnert sich in seinem Bericht, dass er seinen Mithäftlingen erzählte, was ihn hierher, also ins Zuchthaus, gebracht habe. Und die harten Jungs von Glückstadt bespöttelten ihn, weil er sich bei seinem Einbruch nach ihrer Ansicht ziemlich dumm angestellt habe. Hören wir hier nochmal ins Original.
Dann nahmen mich einige in die Schule und belehrten mich, wie ich alles viel klüger hätte anfangen müssen. Ich war sehr lernbegierig bei diesem Unterricht. Dann wurden auch Pläne gemacht, wie das Stehlen und Rauben erst recht wieder sollte getrieben werden, wenn wir aus dem Zuchthaus würden entlassen sein. Wenn wir aber von solchen Dingen nicht mehr zu sprechen wussten, so kam die Rede auf Trunkenheiten, Schlägereien, Hurerei und Ehebruch, und einer wusste immer noch mehr als der andere, sich aller Laster zu rühmen.
Ja, und über diese Pläneschmiederei, die dort im Zuchthaus stattfand, haben wir noch ein konkreteres Zitat, das sich auf Gespräche des Hinz mit einem Zellengenossen bezieht. Ein Zellengenosse übrigens, der wohl ganz gerne Räuberromane gelesen hat. Und diese fantastischen Pläne, die beschreibt uns Hinz so:
Wir wollten in einen großen Wald gehen und uns da eine Hütte unter der Erde bauen. Des Tages wollten wir uns darin verbergen und des Nachts zum Stehlen und Rauben ausgehen. Auch wollten wir uns Säbel und Pistolen anschaffen, um im Falle der Not uns verteidigen zu können. Und wenn wir genug zusammengeraubt hätten, so wollten wir in ein anderes Land gehen und dort wie die Herren leben.
Ja, das 19. Jahrhundert, da waren sogar die Verbrecher noch echte Romantiker, wie man aus dieser Quelle heraushören kann. In die Zeit dieses ersten Aufenthalts im Zuchthaus Glückstadt fiel noch ein dramatisches Ereignis, denn dort brach im Juli 1839 ein Feuer aus, das sich über das ganze Gebäude ausbreitete. Durch größte Anstrengung konnten aber alle rund 380 Gefangene gerettet werden und offenbar nutzte auch niemand die Gelegenheit zur Flucht. Für Carsten Hinz bedeutete der Brand vor allem, dass die letzten Monate seiner Haftzeit eher chaotisch verliefen und er zeitweise provisorisch und in größeren Gefangenengruppen untergebracht wurde. Am 9. Oktober 1839 folgte dann seine Entlassung. Da ich hineinkam, so schreibt er selbst, war ich ein Verirrter. Als ich entlassen ward, war ich ärger als die Teufel sind, denn von den Teufeln heißt es in der Heiligen Schrift, sie glauben und zittern. Das tat ich nicht mehr. Es folgte nun eine achtmonatige Phase der Freiheit, die wir kurz zusammenfassen können. Carsten Hinz lebte zeitweise wieder bei den Eltern, aber auch oft auf der Straße. Hier und da fand er Arbeit, sonst lebte er vom Betteln, von Diebstählen und Zechprellerei. Auch den eigenen Vater soll er in dieser Zeit bestohlen haben. Und nebenbei floss dann natürlich auch wieder viel Branntwein und das Geld, wenn denn mal welches da war, wurde in Bordellen verjubelt. Es verwundert dann auch nicht weiter, dass Hinz schon am 10. Mai 1840 in Friedrichstadt verhaftet wurde, diesmal, weil er zwei Paar Stiefel gestohlen hatte. Und er befolgte nun, was er im Zuchthaus von seinen Mitgefangenen gelernt hatte und leugnete seine Taten hartnäckig, weil er glaubte, dass ein Geständnis zu einer härteren Strafe führen würde. Und an der Stelle war die Hochschule für Verbrecher schlicht nicht mehr so ganz up-to-date, denn dieser Gedanke, der basierte ziemlich eindeutig auf der Strafrechtslehre der frühen Neuzeit, also der Zeit vor 1800. Da war das Geständnis halt wirklich ausschlaggebend für eine Verurteilung, auch wenn es bei Bedarf mit der Folter erpresst wurde. Nach der Abschaffung der Folter setzte sich dann langsam der Indizienprozess durch. Es ist ja auch logisch, denn sonst hätte man einfach alle Straftäter laufen lassen müssen, wenn sie ihre Tat bestritten. Jedenfalls erhielt Carsten Hinz diesmal eine einjährige Zuchthausstrafe, ein halbes Jahr weniger als beim letzten Mal. Und das bestärkte ihn noch in seiner Meinung, dass das mit dem Leugnen funktioniert hatte, weil er eben weniger hart bestraft wurde. In Wirklichkeit war er beim ersten Mal aber wegen des Einbruchs härter bestraft worden. Im Übrigen war das Ganze sowieso eine Milchmädchenrechnung, denn sein Leugnen führte zu endlosen Verhören und Ermittlungen, so dass das Urteil erst nach einem knappen halben Jahr gesprochen wurde. Und dieses halbe Jahr brachte er in Friedrichstadt zu, wie er selbst sagte, im, ich zitiere, abscheulichsten Kerker, den er in seinem Leben kennenlernte. Und immerhin nutzte er dort die freie Zeit, um sich ein bisschen im Schreiben zu üben, aber nebenher auch Räuberromane zu lesen. Jetzt kommt aber die Krux. Diese Untersuchungshaft wurde damals nicht angerechnet. Also ein halbes Jahr U-Haft, ein Jahr Strafe, im Summe kam er dann wieder auf seine anderthalb Jahre. Im Oktober 1840 wurde Carsten Hinz dann wieder ins Zuchthaus Glückstadt eingeliefert, wo er sich ja schon auskannte und wo es übrigens wie gehabt weiterging. Ziemlich am Ende der einjährigen Haft kam es zu einer Begegnung, die über sein weiteres Schicksal entscheiden sollte, und wir hören hier noch einmal in die Originalquelle rein.
Meine Strafzeit ging schon fast zu Ende, als ich um einer unbedeutenden Krankheit willen auf die Krankenstube gebracht ward. Dadurch kam ich mit einem anderen Gefangenen in Berührung, welcher mir seine Absicht entdeckte, nach erlangter Freiheit bei Hamann in Oldenswort einzubrechen, weil er bei demselben eine Summe von 400 bis 500 Mark zu finden erwartete. Ich erfuhr auch von ihm, dass dieser Raub nicht sehr schwierig auszuführen sein würde, weil Hamann und seine Frau alte Leute wären und abgelegen wohnten und keinen Knecht, sondern nur ein einziges Dienstmädchen hielten. Dies alles brachte ich scheinbar absichtslos von jenem Menschen heraus. Weil ich aber früher als er aus dem Zuchthaus würde entlassen werden, So hatte ich mir vorgenommen, ihm bei dem Raub zuvorzukommen.
Ja, und nachdem er aus der Krankenstube entlassen worden war, besprach sich Hinz mit seinen vertrauten Mitgefangenen und heckte einen genaueren Plan aus.
Es schien uns am richtigsten, dass ich das Dienstmädchen totschlüge und danach den alten Leuten das Geld durch Drohungen abpresste. Der Anschlag gefiel mir, vorzüglich wegen des Mordes, denn ich hatte ein Verlangen, Blut zu vergießen. Teils, um mein Ansehen bei meinen Kameraden mehr zu begründen, teils aber auch, um meiner Bosheit Luft zu machen, denn ich war gegen alle Menschen mit Rache erfüllt.
Ja, und mit diesem Plan im Gepäck und mit seinen Mordgelüsten wurde Carsten Hinz im Oktober 1841 aus dem Zuchthaus entlassen. Er begab sich zu seinen Eltern in Witzwort, wo er am 23. Oktober ankam. Mit der Durchführung seines Plans wartete er auch nicht lange. Und an der Stelle gibt es tatsächlich ein bisschen Verwirrung, weil im Buch zwei unterschiedliche Daten angegeben werden, nämlich einerseits der 24. und andererseits der 25. Oktober. Aber aus dem Kirchenbuch der Gemeinde geht klar hervor, dass es der Abend des 25. Oktober war, an dem Carsten Hinz sein Elternhaus verließ, um nach Oldenswort zu gehen, und er nahm dazu ein Handbeil und ein Gewehr mit. Das Dorf Oldenswort liegt gerade mal 4 Kilometer westlich von Witzwort, und die Situation vor Ort stellte sich ziemlich genau so dar, wie es Hinz von seinem Kameraden im Zuchthaus erfahren hatte. Das Haus des Ehepaares Hamann lag abseits des Ortskerns. Der Milchbauer Joachim Detlef Hamann war 74 Jahre alt. Er war seit 7 Jahren mit seiner etwas jüngeren Frau Margareta verheiratet. Und es war übrigens schon seine 5. Ehefrau. Als ich das gelesen habe, konnte ich es erst gar nicht so ganz richtig glauben, aber ich habe mir die Mühe gemacht und es lässt sich tatsächlich durch die Kirchenbücher bestätigen. Und trotz der 5 Ehen gab es zum Tatzeitpunkt keine lebenden Kinder. Mit dem Haus lebte nur eine junge Dienstmagd namens Margareta Koch. Als Carsten Hinz am Haus eintraf, brannte noch Licht. Er sah durch ein Fenster, dass die Ehefrau Hamann und die Magd noch auf waren, und nachdem die beiden nach einiger Zeit ins Bett gegangen waren, wartete er noch eine kleine Weile und ging dann gegen 22 Uhr an sein Werk. Er scheiterte daran, eine Hintertüre des Hauses aufzubrechen, und stieg stattdessen durch ein Fenster ein. Dabei landete er zufällig in der Speisekammer, in der er sich an Käse und Honig bediente, ehe er dann in die Küche ging, in der die Magd ihren Schlafplatz hatte. Hinz zündete sich ein Licht an und griff die junge Frau mit dem Beil unvermittelt an. Margareta Koch versuchte sich zu wehren, hatte aber keine Chance. Sie erlitt zahlreiche Verletzungen am Kopf, an den Schultern und an ihren Händen. Und von dem Lärm in der Küche scheint jetzt Joachim Detlef Hamann aufgewacht zu sein. Carsten Hinz traf ihn in der Wohnstube an. Der 74-Jährige hatte sich mit einem Stock bewaffnet und versuchte, auf den Eindringling einzuschlagen, wurde aber gleichfalls mit Beilhieben gegen den Kopf niedergestreckt. Und bei dieser Attacke ging Carsten Hinz sein Licht aus, das er in der Küche noch einmal neu anzünden musste. Als er aus der Küche dann zurückkehrte, fand er Hamann noch lebend vor und verpasste ihm einen weiteren Schlag mit dem Beil. Die Ehefrau, also Margareta Hamann, fand Hinz in ihrem Bett. Er bedrohte sie und forderte sie auf, ihm zu sagen, wo denn das Geld versteckt sei. Aber umsonst. Frau Hamann konnte ihm nur mitteilen, dass sie ihre Barschaft einem Verwandten zur Aufbewahrung übergeben hätten. Carsten Hinz floh, ohne auch nur einen Groschen erbeutet zu haben. Er war der Meinung, Joachim Detlef Hamann und seine Magd getötet zu haben, tatsächlich lebten aber beide noch, als er das Haus verließ. Hamann starb 3 Tage später, ohne wieder richtig zur Besinnung gekommen zu sein. Margareta Koch hingegen überlebte trotz ihrer schweren Verletzungen. Die Tat wurde natürlich schnell bekannt und löste im weiten Umfeld Angst und Schrecken aus. Im Kirchenbuch von Oldenswort notierte der Pfarrer: Die ältesten Leute meinen, nie jemals von einem Mord in hiesiger Gemeinde gehört zu haben, und Gott gebe, dass nie wieder solche Untat die Gemüter mit Angst und Grausen erfülle. Ja, und Angst und Grausen herrschten nicht nur in der Gemeinde, sondern die überkamen jetzt auch den Täter. Carsten Hinz hielt sich kurz bei seinen Eltern auf und konnte sie sogar überreden, die Tatwaffe, also dieses Handbeil, zu verstecken. Anschließend irrte er ziemlich ziellos in der Gegend umher und schließlich ging er nach Garding, vorgeblich, um sich von der Ortsbehörde einen Reisepass ausstellen zu lassen. Er selbst gibt aber an, dass er eigentlich vor allem hören wollte, ob es einen Verdacht gegen ihn gäbe. Und den gab es tatsächlich. Hinz wurde sofort verhaftet und fand sich kurze Zeit später im Stockhaus von Tönning wieder. Diese Hochschule für Verbrecher scheint keine besonders empfehlenswerte Bildungseinrichtung gewesen zu sein, denn Carsten Hinz hatte sich in jeglicher Hinsicht tölpelhaft angestellt. Zunächst war es natürlich nicht besonders klug, sich ein Ziel in der direkten Umgebung seines Heimatortes auszusuchen. Schon auf dem Weg nach Oldenswort war er von zwei Zeugen gesehen und erkannt worden. Und auch sein Mitgefangener, dem er ja quasi den Plan gemopst hatte, sagte aus, dass er Hinz auf das Haus der Familie Hamann aufmerksam gemacht habe. Dann hatte er sich keinerlei Mühe gemacht, sein Gesicht zu verbergen. Margarete Hamann, die Ehefrau, und die schwerverletzte Magd Margareta Koch erkannten ihn bei einer Gegenüberstellung als Täter. Zuletzt sagte sogar seine eigene Mutter gegen ihn aus und bestätigte, dass ihr Sohn das Haus an diesem Abend verlassen hatte. Die Beweislast war also erdrückend. Und trotzdem stritt Hinz die Tat kategorisch ab. Zunächst hatte er wohl die Hoffnung, aus Mangel an Beweisen freigelassen zu werden. Später erkannte er dann zwar, dass er überführt war, glaubte aber, dass sein Leugnen ihn zumindest vor der Todesstrafe bewahren würde. Und da hatte er jetzt auch wirklich einen Punkt. Wir hatten es ja vorhin schon von der traditionellen Bedeutung des Geständnisses als Grundlage einer Verurteilung. Und tatsächlich tat sich die Obrigkeit noch im 19. Jahrhundert oft schwer damit, die Todesstrafe nach einem reinen Indizienprozess zu vollstrecken. Stattdessen wurden dann in der Regel lebenslängliche Zuchthausstrafen verhängt. Aber jetzt trat unser Pfarrer, also Gustav Schumacher, auf den Plan. Seine seelsorgerische Betreuung und die Bekehrung des Carsten Hinz nimmt in dem Buch ziemlich viel Raum ein, weil das natürlich für den Mitautor und Herausgeber Schumacher der Kern der Sache war. Wir müssen da jetzt gar nicht so genau auf jedes Detail schauen, aber es ist schon erwähnenswert, dass Schumacher sehr viel Zeit und Mühe aufwandte, um hier das Ruder herumzureißen. Er organisierte in der Gefängniszelle einen regelrechten Religions-Crashkurs und konnte langsam das Vertrauen des Gefangenen gewinnen. Und Hinz begann sich tatsächlich mit religiösen Fragen zu beschäftigen und zu beten. Er scheint auch die Gespräche mit dem Pfarrer sehr geschätzt zu haben, blieb aber noch weiter beim Leugnen. Außerdem unternahm er zwei Fluchtversuche und er scheint sogar royalen Besuch empfangen zu haben. Denn offenbar suchte ihn kein Geringerer als König Christian VIII. Von Dänemark im Gefängnis auf, um ihm mitzuteilen, dass er ihm keine Gnade gewähren werde, wenn er nicht gestehe. Und bei der Geschichte war ich tatsächlich kurz etwas stutzig, denn das ist ja doch ziemlich außergewöhnlich, dass so ein König in den Knast kommt. Und außerdem kommt diese Episode nur im Schlusskapitel von Pfarrer Schumacher vor, aber nicht im eigentlichen Lebensbericht von Carsten Hinz. Und jetzt sollte man doch eigentlich meinen, dass jemand wie Hinz das für durchaus erwähnenswert hält, wenn er in seinem Leben einen waschechten König kennenlernt. Und ich habe deswegen dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert und siehe da, König Christian hielt sich im fraglichen Zeitraum, nämlich im August 1842, tatsächlich kurze Zeit in Tönning auf. Die Geschichte könnte und dürfte also stimmen, sie blieb aber vollkommen wirkungslos, denn entgegen der Erwartung warf sich Hinz dem König jetzt nicht zu Füßen, um Gnade zu bitten, sondern leugnete weiter. Zeitweise scheint sogar Pfarrer Schumacher ins Grübeln gekommen zu sein, ob er es nicht vielleicht doch mit einem wirklich Unschuldigen zu tun hatte. Die Wende kam dann im Sommer 1843. Vielleicht sah Carsten Hinz jetzt einfach ein, dass ihn bestenfalls ein Leben im Zuchthaus erwartete und dass das eben keine besonders rosige Perspektive war. Vielleicht zeigten auch die Gespräche mit Pfarrer Schumacher Wirkung, vielleicht kam beides einfach zusammen. Jedenfalls entschloss er sich, nach über anderthalb Jahren den Raubmord in Oldenswort zuzugeben. Zugleich wandte er sich, unterstützt durch den Seelsorger, vollends dem christlichen Glauben zu und bereitete sich auf sein Ende vor. Nach dem Geständnis wurden seine Haftbedingungen erleichtert. Zur Beschäftigung erhielt er jetzt ein Spinnrad und vor allem Schreibzeug. In kürzester Zeit verfasste er seine Lebensgeschichte, außerdem auch mehrere Briefe an seine Familie. Der Seelsorger versorgte ihn mit mehr oder minder erbaulicher Literatur, unter anderem mit dem Buch »Christliche Vorbereitung auf den Tod«. Es dauerte noch Monate, bis dann das Urteil vorlag. Im April 1844 wurde er zum Tod durch Räderung verurteilt. Und ich werde euch ganz bestimmt bei einer anderen Folge, bei einer anderen Gelegenheit mehr über diese sehr grausame Hinrichtungsmethode erzählen, die eben auch im 19. Jahrhundert noch angewandt wurde. Aber das werde ich dann eben genau dann machen, wenn wir einen Fall haben, bei dem es auch zur Vollstreckung dieser Strafe gekommen ist. Bei Carsten Hinz war das nämlich nicht der Fall. Unser König Christian VIII. Begnadigte ihn zur weniger grausamen und auch deutlich ehrenvolleren Strafe der Enthauptung mit dem Beil. 4 Tage nach der Urteilsverkündung stand das Osterfest an und Carsten Hinz äußerte den Wunsch, eine Kirche besuchen zu dürfen. Als dies aus Sicherheitsgründen abgelehnt wurde, organisierte Pfarrer Schumacher kurzerhand einen bemerkenswerten Gottesdienst im Gefängnis. Außer dem Todeskandidaten nahmen daran 3 Mitgefangene, der Gefängnisaufseher, sein Vater, ein Bruder und eine Schwägerin teil, nicht aber die Mutter, die war zu diesem Zeitpunkt erkrankt. Carsten Hinz empfing dabei sein buchstäblich letztes Abendmahl. Am 14. April erhielt er dann noch einmal Besuch von seiner Familie und für den 16. war die Hinrichtung festgesetzt. Seinen letzten Abend verbrachte er schreibend, auch am Morgen, nach wenigen Stunden Schlaf, setzte er sich wieder daran, Briefe zu verfassen. Danach empfing er Pfarrer Schumacher und den Weg zum Richtplatz legte er dann gemeinsam mit einer Wache, mit seinem Seelsorger und noch einem zweiten Pfarrer in einem Wagen zurück. Die Straßen von Tönning waren voll von Schaulustigen, unterwegs soll Hinz sogar Bekannte gegrüßt haben, die er in der Menge erkannte. Am Richtplatz auf dem Robbenberg wurde er auf das Schafott geführt. Das Urteil und eine Beschreibung der Tat, die er ja jetzt büßen musste, wurden verlesen. Seine letzten Worte sollen eine flammende religiöse Rede auf Gottes Barmherzigkeit gewesen sein. Und auch davon zumindest ein kurzer Ausschnitt.
Lob und Preis und Dank, mein Heiland, für die Barmherzigkeit, die du an mir getan hast. Denn weiter habe ich hier ja nun nichts mehr zu bitten, als nur zu loben und zu danken, dass du mir bis hierher Gnade und Kraft gegeben hast, dass ich nun mein Haupt niederlegen kann, so wie du, Herr, dein Haupt geneigt hast, dass auch ich sagen kann, wie du sprachst: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen. Amen.
Die beiden anwesenden Pfarrer erteilten Hinz ihren Segen und verabschiedeten sich von ihm. Ihm wurde eine Augenbinde angelegt und er kniete sich vor den Richtblock. Dann fiel das Beil des Scharfrichters auf seinen Nacken. Sein Leichnam wurde in der Nähe des Richtplatzes beigesetzt. Im letzten Abschnitt seines Buches schlägt Pfarrer Schumacher wieder seine sozialkritischen Töne an. Ich zitiere noch einmal daraus. Was soll ich noch hinzufügen? Hinz steht jetzt vor einem höheren Richter. Schlechte Erziehung hatte aus ihm einen verwahrlosten, schlechten Menschen gemacht. Strafanstalten, welche Verbesserungsanstalten sein sollten, hatten den Verbrecher vollendet. Und als er durch die Kraft des Evangeliums ein anderer, guter Mensch geworden war, musste er sterben nach dem Gesetz. Pfarrer Schumacher blieb ein kämpferischer und politisch denkender Geist. Im Revolutionsjahr 1848 wurde die deutsch-nationale Frage im Herzogtum Schleswig wieder richtig virulent und der Pfarrer geriet wiederholt ins Visier der dänischen Obrigkeit. Er wurde mehrfach verhaftet und aus dem Dienst entlassen. 1851 verließ er mit seiner Familie Schleswig und ging ins Exil in die Gegend von Wuppertal. Dort geriet er vor allem wegen seinen sozialpolitischen Ansichten in Konflikte mit Kirchenführung und Obrigkeit und er starb 1863, ein Jahr bevor der deutsch-dänische Krieg die dänische Herrschaft über Schleswig beendete. Die Erfüllung seines politischen Traumes verpasste er also knapp. Ja, und mit diesem Ende des Pfarrers endet auch unsere heutige Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns gerne, ob euch der Fall gefallen hat oder ob noch Fragen offen geblieben sind. Wir bemühen uns natürlich immer, euch so schnell wie irgend möglich zu antworten. Böses Blut hört ihr in 3 Wochen wieder, dann geht es um eine Familie, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem regelrechten Strudel des Verbrechens und der Gewalt untergegangen ist. Was mir noch übrig bleibt zu tun, ist das allerherzlichste Dankeschön, das richtet sich wie immer zunächst an Katha Merz und an Jan Schellenberger, die den Podcast hinter den Kulissen nicht nur begleiten, sondern auch ermöglichen und ohne die hier exakt gar nichts laufen würde. Außerdem heute ein wirklich dickes Dankeschön an Andreas Entner, der uns heute seine wirklich phänomenale Stimme für die vielen, vielen Quellenzitate geliehen hat. Herzlichen Dank, lieber Andreas. Macht's bitte ganz gut, hört in 3 Wochen wieder rein, euer Jan Wiechert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von einer Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.